Ja, hiermit darf ich Sie auch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und bevor ich ins Wort einsteige, möchte ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir einfach von Herzen Dank sagen, dass wir heute jetzt auch wieder diesen Gnadentag mit dir verbringen dürfen, Herr. Hab Dank für diese Morgenstunde, Herr. Und wir bitten dich, schenk einfach Freudigkeit. Schenk mir Freudigkeit zum Reden, Herr. Schenk aber genauso auch Freudigkeit zum Hören und hab Lob und Dank, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du gegenwärtig bist. Amen. Ja, obwohl ja heute gar kein Muttertag ist, möchte ich mich dennoch etwas intensiver den Frauen widmen und dahingehend vor allem die Stellung der Frau innerhalb der Gemeinde beleuchten. Das Thema, ich habe es genannt, Frau sei stille. Martin Luther hätte es sicher anders formuliert, aber ich will es nicht gleich zu Beginn mit Ihnen verscherzen. Also bleiben wir dabei. Und wenn es heißt, Frau sei stille, dann gibt es dazu ja vielleicht zwei prägnante Bibelstellen, die ich Ihnen vorab lesen werde. Zum einen im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 34, Vers 35. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 34, Vers 35. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. So, das war ja schon mal nicht schlecht. Ja, ich denke, da kann man als Mann ja nur Ja und Amen zu sagen, ne? Würdet ihr Frauen euch doch nur mal daran halten, dann wäre uns Männern auch geholfen. Und dann die zweite Bibelstelle. 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11, Vers 12. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11, Vers 12. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Wunderbar. Das geht runter wie Öl und das wäre eigentlich ja ein erquickendes Thema für den kommenden Männertag. Also, wenn wir jetzt nur diese Bibelstellen hier hätten, ja, dann wäre die Sachlage doch eindeutig. Die Frau hat zumindest mal innerhalb der Gemeinde nichts zu sagen, Punkt, Ende, aus. Und selbstverständlich nehmen wir die Bibel bei Wort. Die Heilige Schrift ist für uns Wort Gottes. Der gelesene Text ist eindeutig. Wozu jetzt noch eine Botschaft? Warum über etwas 50 Minuten lang reden, wenn doch mit zwei Sätzen alles gesagt ist? Nun, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir in der Bibel jetzt sehr wohl auch andere Passagen finden, die den eben Gelesenen augenscheinlich widersprechen. Da gibt es so einige. Ja? So beispielsweise aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 28, lesen wir das mal. Galater, Kapitel 3, Vers 28. Galater, Kapitel 3, Vers 28. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem. Also wir wollen die Heilige Schrift wörtlich nehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass es sich bei der Bibel um das unfehlbare und absolute Wort Gottes handelt. Ja, und wenn dem so ist, Wenn die Bibel Gottes und nicht Menschenwort ist, dann müssen wir jetzt diesen scheinbaren Widerspruch auflösen. Wobei, und das will ich dem voranschicken, ich die beiden eingangs gelesenen Stellen aus dem Korinther- und Timotheusbrief jetzt in dem Sinne gar nicht auslegen werde. Vielleicht kommt ja der Samuel Rindlisbacher noch dazu in seinen Schritten durch die Bibel, sondern mir geht es heute vielmehr um Grundsätzliches. Und lesen wir zunächst einmal, noch einmal hier diese Stelle aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 28. Galater 3, Vers 28. Dass weder Jude noch Grieche, dass weder Knecht noch Freier, dass weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, um was es hier überhaupt geht. Hier geht es ja jetzt um die Stellung vor Gott, die ein Mensch innehat, der in Jesus Christus gerecht gesprochen ist. Und bezüglich unserer Erlösung und unserer Stellung vor Gott, ja, da gibt es keinen Unterschied. Da spielt das Geschlecht keine Rolle. Ebenso wenig die Herkunft, die Hautfarbe, der Intellekt oder was auch immer. Nein, in Jesus Christus, sind wir alle, die wir an ihn glauben, gerecht gesprochen, reingewaschen und für das ewige Leben bestimmt. Und da sind die Männer jetzt keine besseren oder wertvolleren Christen als die Frauen. Nein, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Der Maßstab für unsere Stellung vor Gott ist also nicht unser Geschlecht, sondern einzig unser Glaube. Und diese Gleichwertigkeit, ja, die finden wir bereits in der Schöpfung. Das ist also nicht erst seit Golgatha so, denn beide, sowohl der Mann als auch die Frau, sind Gottes Abbild. Sie werden als ein Fleisch bezeichnet, im Bilde Gottes geschaffen. Und genau genommen handelt es sich in dieser Verbindung zwischen Mann und Frau sogar um einen Menschen. Mann und Frau, das ist im Prinzip vor Gott ein Mensch. Womit im Übrigen auch bereits die Ehe als die von Gott gewollte Verschmelzung offenbar wird. Ganz nach 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, ich lese Ihnen das, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Also Mann und Frau sind gleichwertig. Aber gleichwertig heißt nicht gleichartig. Gott hat nicht zwei Adams geschaffen. Gott hat nicht zwei Evas geschaffen. Gott hat nicht zwei gleiche Menschen geschaffen, sondern zwei Individuen, die jetzt voneinander sich ergänzen sollen. Quasi wie Topf und Deckel. Es geht also bei alledem um Ergänzung und nicht um Gleichmacherei. Was nutzen mir denn zwei Deckel, wenn ich keinen Topf habe? Und umgekehrt genauso. Und so heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wie folgt. Dürft ihr gerne aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 11. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 11, Vers 12. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 11 und 12. Doch ist im Herrn, und das ist ja wichtig, diese Verbindung im Herrn, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Ja? Wir sehen also hier die Gleichwertigkeit. Es ist ein Mensch, der Mann ist nichts wert ohne die Frau und die Frau ist nichts wert ohne den Mann, das gehört zusammen. Und dann geht es weiter in Vers 12, denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, das ist die Schöpfung, ja. Zuerst wurde der Mann gebildet, Adam, und daraus kam die Frau, Eva. Also so ist von der Schöpfung her die Frau vom Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Nämlich durch den natürlichen Verlauf der Geburt, Es ist ja nicht so, dass die Frauen jetzt nur Mädchen gebären, ne, sondern auch die Jungs. Und so kommt eben auch der Mann aus der Frau. Aber alles, und das ist das alles Entscheidende, aber alles kommt von Gott. Und interessant ist doch hier, dass jetzt wirklich herausgestellt wird, dass es ja die Frau ist. Und zwar ausschließlich die Frau, die Kinder austrägt. Und zwar eben auch männliche Kinder. Also ohne euch Frauen wären wir Männer längst ausgestorben. Ist so, ne? Kurzum, die Frau ist privilegiert, Kinder in die Welt zu setzen. Etwas, was kein Mann kann. Und dass das Kinderkriegen einzig der Frau übertragen ist, das ist jetzt kein Zufall und auch keine Laune der Natur, sondern ein genialer Einfall Gottes, der damit die Frau in eine einzigartige und ganz herausragende Stellung versetzt. Und irgendwie ist es da auch folgerichtig und logisch, dass gerade in dieser Einzigartigkeit auch die größte Erfüllung einer Frau liegt. Und so heißt es zum Beispiel, ich werde die Stelle jetzt nicht lesen, sondern nur nennen, so heißt es zum Beispiel in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 15, dass es für die Frau einen großen Segen darstellt, wenn sie Kinder gebiert. Und nicht umsonst war es für eine Frau ja über Jahrhunderte hinweg eine große Schande, wenn sie keine Kinder bekam. Und selbst heutzutage leiden Frauen bisweilen darunter, wenn sie keine Kinder bekommen können. Ja, ich behaupte, dass es keine größere Erfüllung für eine Frau gibt, als Mutter zu werden. Das ist bereits in der Schöpfung drin verankert. So wie den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt ist, ist den Frauen der Wunsch nach Kindern ins Herz gelegt. Und dass man diesen Wunsch jetzt unterdrücken kann, genauso wie man auch Gott und die Ewigkeit leugnen kann, das ist ein anderes Thema, worüber wir jetzt nicht diskutieren müssen. Aber weiter hier. In Kapitel 5 des 1. Timotheusbriefes, ich nenne es auch nur, Kapitel 5 des 1. Timotheusbriefes, da wird gesagt, dass es ein gutes Zeugnis für eine Witwe ist, wenn sie Kinder großgezogen hat. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 10. Und über jüngere Witwen heißt es dann in den nächsten Versen, da heißt es schließlich, dass diese wieder, ja was, heiraten, Kinder gebären und den Haushalt führen sollen. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 14. Oh Schreck, wird da so manch einer denken, ne? Heiraten, naja, geht ja gerade noch. Kinder kriegen, gut, wenn es unbedingt sein muss, aber dann auch noch den Haushalt führen. Was für ein rückständiges Menschenbild. Aber ist es nicht gerade diese Aufgabenteilung und das damit einhergehende biblische Familienbild, was für den Fortbestand unserer Gesellschaft steht? Das ist keineswegs ewig gestrig und mittelalterlich, nein, sondern das ist fortschrittlich und zukunftsweisend. Und würde sich unsere Politik daran orientieren, dann bräuchten wir uns über die Rente keine Gedanken machen. Wir hätten ein gut funktionierendes Sozialsystem und einen wohltuenden Kinderreichtum. Und jetzt wird's politisch unkorrekt, wir hätten auch keinen Fachkräftemangel und müssten nicht aus dem Ausland Fachkräfte anwerben, die in ihren Ländern wiederum fehlen und dort eigentlich dringend benötigt würden. Und das ist im Übrigen nichts weiter als moderner Kolonialismus, den wir Europäer da betreiben. Waren es früher die Bodenschätze, so sind es heute die Fachkräfte, derer wir uns hemmungslos bedienen. Gut, das war mein heutiges Wort zum Sonntag, aber fahren wir weiter fort in unserem Thema. Mit dem Kinderkriegen allein ist es natürlich nicht getan, sondern damit verbunden ist auch die Aufgabe, die Kinder zu prägen, ja, die Kinder zu erziehen. Das ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, sondern der Eltern. Und nur totalitäre Staaten berauben den Eltern dieses elementare Grundrecht. Und diese Erziehung ist jetzt nicht nur eine sehr anspruchsvolle, auch äußerst zeitintensive und verantwortungsvolle Aufgabe, sondern bei allen damit verbundenen Entbehrungen doch auch eine wundervolle Aufgabe. Eine Aufgabe, die garantiert mehr Gewicht und Bedeutung hat, als irgendwo im Büro zu sitzen und Geld zu zählen. Und wie viel mehr gilt das, wenn es um den Nutzen der ganzen Gesellschaft geht. Und von daher, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, ist für mich eine starke Frau, wie man so schön sagt, ja, eine Karrierefrau, ja, das ist für mich eine Frau, die Kinder hat und sich für diese sehr, sehr, sehr viel Zeit nimmt, um diese zu erziehen, um diese zu prägen und mit Liebe zu umsorgen. Und das ist auch die ursprüngliche Bestimmung einer Frau. Und wohl dem, der dieser Aufgabe gerecht wird. Und wohl dem Staat, der diese Aufgabe honoriert und unterstützt. Ja, ich bin davon überzeugt, dass darauf Gottes Segen liegt. Aber genau dieses Familienbild wird in unserer dekadenten Gesellschaft ins Lächerliche gezogen und mit Inbrunst bekämpft. Und für mich ist das ein Angriff Satans auf die Grundwerte der Heiligen Schrift. Es ist eine offene Rebellion gegen Gott und seinem Wort. Und in alledem wird den Frauen suggeriert, ihr müsst sein wie ein Mann, sonst seid ihr nichts wert. Das ist diskriminierend. Und damit entreißt man der Frau das, was vor Gott einen enormen Stellenwert hat und was letztlich auch für jede Frau einen großen Segen darstellt. Vergessen wir nicht, Gott hat der Frau eine einzigartige, ausgezeichnete und allüberragende Rolle zukommen lassen, die ihr kein Mann streitig machen kann. Und ausgerechnet auf dieses herausragende Gut verzichten viele Frauen, um sich den Männern gleichzumachen. Und sie merken nicht, dass sie dadurch nichts gewinnen, sondern nur verlieren. Wie ein wunderschöner Schmetterling, der groß sein will wie ein Elefant und dadurch vergisst, wie atemberaubend schön es doch ist, durch die Lüfte zu schweben, über üppige Wiesen zu flattern und sich am Blumennektar zu erfreuen. Und bitte, ja, ich weiß sehr wohl, dass manch eine Frau gerne Kinder hätte und keine bekommen kann. Oder der Mann derjenige ist, der keine Kinder haben will und damit die Frau unter Druck setzt. Ich weiß auch, dass es das Bestreben der Politik und Wirtschaft ist, dafür zu sorgen, dass es nahezu unmöglich wird, eine Familie mit nur einem Gehalt zu versorgen. Das ist mir alles bekannt. Und darum geht es mir auch nicht. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn eine Frau irgendwo und irgendwie Karriere macht. Oh nein, so machohaft bin ich nun auch wieder nicht. Und ich schmiere mir meine Brote sogar selber. Ich will lediglich darauf aufmerksam machen, dass so einiges grundsätzlich aus den Fugen geraten ist, was die Schöpfungsordnung Gottes anbelangt. Kommen wir zurück hier auf unser Thema zu sprechen. In unserer geistlichen Stellung vor Gott gibt es keinen Unterschied. Sowohl was die Schöpfung anbelangt und wie viel mehr, was unsere Erlösung angeht. In unserer irdischen Stellung und den damit verbundenen Aufgaben jedoch bestehen sehr wohl Unterschiede. So wie eben der Deckel eine andere Aufgabe erfüllt als der Topf. Und es kommt meist nicht gut, wenn der Deckel sagt, jetzt will ich aber mal der Topf sein. Ne? Das können Sie zu Hause gerne mal ausprobieren. Und diese Aufgabenunterscheidung, die liegt bereits in der Schöpfungsordnung Gottes begründet. Denn so argumentiert Paulus ja im 1. Timotheusbrief. Schlagen wir noch einmal auf. 1. Timotheus Kapitel 2. Vers 12 hatten wir ja bereits gelesen. 1. Timotheus Kapitel 2. Lesen wir es noch einmal. Vers 12. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Sondern sie soll sich still verhalten. Und jetzt kommt die Begründung in Vers 13. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Bereits mit der Schöpfung war vorgesehen, dass die Frau nicht über den Mann herrschen soll, aus welchen Gründen auch immer. Und nach dem Sündenfall wurde dieses Prinzip bekräftigt, wenn es im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16 heißt, dass der Mann über die Frau herrschen wird. Und sowohl die Schöpfung Gottes als auch der Sündenfall haben zu allen Zeiten und auf jedem Teil der Erde, völlig unabhängig derer Kultur, Religion und Ansichten, ihre Gültigkeit und Auswirkung. So, dass man jetzt die betreffenden Bibelstellen auch nicht einfach damit wegdiskutieren kann, dass das womöglich zeit- und kulturbedingt längst überholt sei. Und dieses Prinzip der göttlichen Ordnung findet ja auch noch in anderen Bibelstellen seine Wiederholung. So heißt es zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3, ich lese uns das, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann. Also wir haben festgestellt, dass in unserer Stellung vor Gott es keinen Unterschied gibt. Aber in unserem Leben hier auf Erden gibt es sehr wohl Unterschiede, Ordnungen und Vorgaben, die ihre Gültigkeit haben, bis unser Herr wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit. Und diese Vorgaben, diese betreffen auch nicht nur die Frauen, sondern auch wir Männer sind dem ja unterworfen. Ja? Ich lese auszugsweise aus 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 folgende, aber wie gesagt nur auszugsweise, ich fasse es zusammen. 1. Timotheus Kapitel 3 ab Vers 1 und da heißt es, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, also jetzt als Ältester oder Diakon, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Ja, wir dürfen nur jeden Mann ermutigen. Ja, begehrt ein solches Amt. Stellt euch zur Verfügung als Diakon, als Ältester. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, kein Neubekehrter und jemand, der auch außerhalb der Gemeinde ein gutes Zeugnis hat. So, jetzt wissen Sie auch, warum ich kein Ältester bin. Wir sehen also, auch nicht jeder Mann durfte und soll ein entsprechendes Amt innehaben. In der Stellung vor Gott, ja, da sind wir gleich. Da ist der Älteste einer Gemeinde nicht mehr wert als jeder andere. Der Prediger zählt vor Gott nicht mehr als der Klingelbeutelhalter und der Mann nicht mehr als die Frau. Ja, Sie da hinten rechts in der äußersten Ecke, ne? Und du hier vorne mit den geschlossenen Augen. Sie sind keinen schlechteren oder minderwertigeren Christen als ich, der ich so schön im Rampenlicht stehe und auf Sie herunterschauen darf. Aber was das Leben als Christ anbelangt, gerade auch innerhalb der Gemeinde, ja, da gibt es nun einmal Unterschiede, die zudem auch Gott gewollt sind. Und das hat jetzt nichts mit Ausgrenzung zu tun, sondern mit Autorität und mit Unterordnung in einer von Gott verordneten Aufgabenteilung. Und das finden wir praktisch auch in allen Bereichen des Lebens. Und immer dann, wenn man versucht hat, alles gleichzuschalten, ging es mächtig in die Hose. Wir sind nun mal nicht alle gleich und das ist auch gut so. Und Sie glauben gar nicht, wie froh meine Kinder sind, dass meine Frau nicht so ist wie ich. Und wenn es auch nicht mehr politisch korrekt ist, so ist und bleibt der Papa und die Mama dennoch die wichtigste Einheit in der Entwicklung eines Kindes, gerade in dieser Kombination der gegenseitigen Ergänzung. Und ich bin davon überzeugt, dass es unser Schöpfer ganz bestimmt besser weiß, was gut für unsere Kinder ist, als all unsere Möchtegern-Schlaumeier und Ehe für alle Befürworter. Und weiter. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, dürfen Sie gerne schon mal aufschlagen, wir werden gleich daraus lesen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, da unterstreicht Paulus diesen Gedanken, dass wir zwar alle gleichwertig, aber eben nicht gleichartig sind, indem er die Gemeinde als Glieder am Leibe des Herrn Jesus bezeichnet. Ja, ob jetzt der Arm wichtiger ist als das Bein? Ob das Auge wertvoller ist als das Ohr? Also für einen vollständig und gut funktionierenden Leib braucht es jedes einzelne Glied. Und dahingehend heißt es hier in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 22 ja sogar, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Alles am Leib hat seine Ordnung. Alles am und im Körper hat seinen ganz bestimmten Platz und seine auf ihn ausgerichtete Funktion. Und es sähe nicht nur komisch aus, sondern es würde sogar gravierende Unstimmigkeiten hervorrufen, wenn beispielsweise Ihr Fuß jetzt sagen würde, nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht länger, dass auf mir herumgetrampelt wird, ja? Ich bin für weitaus höheren berufen. Und schwupps sitzt Ihr Fuß da, wo einst Ihre Nase war. Ja. Und so ähnlich. Wenn auch mit anderen Worten. So ähnlich drückt es ja hier 1. Korinther Kapitel 12 auf. In Vers 17. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Und dann in Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Aha, haben wir es gehört? Gott hat eingefügt. Gott hat bestimmt. So, wie er gewollt hat. Und die einfache Frage, die sich dahingehend stellt, lautet, beugen wir uns dem Willen Gottes oder nicht? Warum nach etwas streben, was Gott gar nicht für uns zugedacht hat? Wem vertrauen wir denn mehr? Dem Wort Gottes und seiner Schöpfungsordnung? Oder unseren Soziologen, Psychologen, Ideologen, Theologen, ja, und wie all diese Logen heißen? Und was diese Ordnung und Aufgabenstellung anbelangt, ja, so finden wir das beispielsweise auch schon bei den Priestern des Alten Bundes. Durfte denn nach der Anordnung Gottes jeder Israelit nach Gutdünken Priester werden, so unter dem Motto, ha, das kann ich aber auch? Nein, das war den Leviten und daraus wiederum den Nachkommen Aarons vorbehalten. Ja, aber warum denn keiner aus dem Stamm Benjamin oder dem Stamm Zebulon? Das ist doch Rassismus pur. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, weil Gott es so angeordnet hat. Und Gott wird seine Gründe dafür haben. Und ich glaube nicht, dass wir befugt sind, die Ordnungen Gottes über den Haufen zu werfen. Und da, wo das geschieht, da, wo die Ordnung Gottes ausgehöhlt und sein Wort verdreht wird, da liegt garantiert kein Segen drauf. Also wir sehen, bei Gott hat alles seine Ordnung. Und daran hat sich auch im Neuen Testament nichts geändert und daran wird sich auch im dritten Jahrtausend nichts ändern. Ja, wir sind alle gleich, aber verschieden in unseren von Gott anvertrauten Gaben und Aufgaben. Das war einst so und das ist heute nicht anders. Kommen wir somit auf die ganz konkrete Frage zu sprechen. Inwieweit es einer Frau gestattet ist, in der Gemeinde zu lehren, zu predigen oder diese gar zu leiten. Und zunächst einmal fragen wir uns, ja, was ist denn der Maßstab für ein Leben als Christ und somit auch für die Gemeindeordnung? Und ich hoffe, Sie gehen damit eins, dass unsere Richtschnur die Heilige Schrift ist und nicht das, was Menschen denken, fühlen, meinen und gerne hätten. Und letztendlich gilt, wie es in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 29 geschrieben steht, man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Und immer dann, wenn die Bibel von Ältesten und Lehrern in der Gemeinde spricht, so ja hauptsächlich in den Timotheus- und in den Titusbriefen, dann sind immer Männer aufgeführt. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass das andere Zeiten waren, in denen Frauen ohnehin nichts zu sagen hatten und diese Zeiten haben sich ja schließlich geändert. Und einerseits ist da durchaus etwas dran. Ja, tatsächlich haben sich die Zeiten geändert und tatsächlich sind gewisse Dinge auch zeit- und kulturbedingt zu erklären. Ja, das stimmt. Aber hier geht es um eine prinzipielle Schöpfungsordnung, an der sich nichts geändert hat. Ich hatte es ja bereits erwähnt und ich erinnere nur an die Begründung von Paulus im 1. Timotheusbrief, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und an diesem Sachverhalt hat sich nichts geändert. Ja, aber das heißt doch jetzt nicht, dass das weibliche Geschlecht deswegen minderwertig ist. Über die herausragende Bestimmung bezüglich des Kinderkriegens haben wir ja bereits gesprochen. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann hat ja gerade das Christentum den Frauen eine Freiheit beschert, den diese sonst nirgends vorfinden. Der Herr Jesus, er ist so einfühlsam und liebevoll mit Frauen umgegangen, dass wir aufgeklärten Männer des dritten Jahrtausends uns ein Vorbild daran nehmen sollten. Der Jesus, er hat inmitten einer männerdominierten Gesellschaft Frauen als Jüngerinnen um sich herum geschart. Ja, seine 12 Apostel, ne, sein innerer Kreis, das waren ausschließlich Männer. Aber darüber hinaus hat er ja noch viele Jünger um sich herum gehabt, wo auch einige Frauen drunter waren. Und nach seiner Auferstehung hat er sich zuallererst Frauen zu erkennen gegeben. Ja, und darüber hinaus war es so, dass selbst in jener von Männern beherrschten Gesellschaft auch innerhalb der ersten Gemeinden Frauen sehr wichtige Funktionen bekleidet haben. Paulus lässt immer wieder grüßen, ne? Grüßt mir die Phoebe, grüßt mir die Priscilla und wie sie alle heißen. Beispiele will ich jetzt gar nicht weiter anfügen, weil das würde den Rahmen sprengen. Allein über die Frauen der Bibel zu sprechen, im Alten wie auch im Neuen Testament, das wäre Stoff für eine gesonderte Botschaft. Von Ausgrenzung kann wahrlich nicht die Rede sein. Aber bei all diesen Frauen war keine dabei, die in dem Sinne jetzt Autorität über Männer ausgeübt hätte, in der diese einer Gemeinde vorstand oder gelehrt hätte. Kurzum, das Amt eines weiblichen Ältesten ist der Bibel fremd. Aber das heißt jetzt nicht, dass Frauen gar nicht lehren dürften. Nein, sie sollen nur keine Männer lehren und erst recht nicht belehren, weil sie nämlich damit ihre Stellung in Gottes Schöpfungsordnung verlassen würden. Wir denken an 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Das Haupt der Frau ist der Mann, wie auch der Christus das Haupt des Mannes ist. Also nicht der Dienst der Frauen als solches wird beschränkt, sondern lediglich deren Autorität. Aber sind es denn nicht genau diese Punkte, Autorität und Unterordnung, die in unserer Zeit nicht mehr befolgt werden wollen? Und im Titusbrief kommt zum Ausdruck, dass eine Zuwiderhandlung dieser von Gott gegebenen Anweisung einer Lästerung gleichkommt. So heißt es in Titus Kapitel 2, können wir gerne gemeinsam lesen. Titus Kapitel 2 in den Versen 3 bis 5 wie folgt. Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2, die Verse 3 bis 5, da geht es um allgemeine Anweisungen und Verhaltensregeln. Und da heißt es dann, Titus Kapitel 2 ab Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also nochmals, es ist keine Diskriminierung, wenn Frauen jetzt kein pastorales Amt übernehmen sollen, zumal ja auch den meisten Männern dieses Amt verwehrt bleibt, ja, wenn sie nicht den Voraussetzungen entsprechen. Und was vorausgesetzt wird, das erklärt uns nicht der Zeitgeist und auch keine Quotenregelung, sondern die Heilige Schrift. Und hier insbesondere der Titus- und Timotheusbrief. Und diese Unterscheidung in den Aufgaben, das ist auch kein Qualitätsurteil. Denn eine Frau, die im Rahmen der Schöpfungsordnung lehrt, sei es andere Frauen und oder Kindern, ja, die kann sehr wohl unbestritten eine wesentlich bessere Lehrerin und Rednerin sein als ein Mann. Hier geht es also nicht darum zu bewerten, wer ist besser und wer ist noch besser. Nein, es geht um Gottes Schöpfungsordnung. Es geht um Autorität und es geht um Unterordnung. Und es geht bei alledem um eine entsprechende Aufgabenteilung. Wir denken an Topf und Deckel und vor allem an die verschiedenen Glieder am Leibe unseres Herrn. Und dass die Frauen innerhalb der Gemeinde und erst recht in unseren Familien eine unverzichtbare Rolle spielen, also das sollte nun wirklich kein Mann ernsthaft bestreiten wollen. In unserer Gemeinde hier beispielsweise, da dienen Frauen hingebungsvoll unter Frauen und Kindern und stellen sich darüber hinaus in vielen Bereichen des Gemeindelebens zur Verfügung. Ja, haben diese Dienste etwa weniger Gewicht als das, was die Männer tun? Nein, ganz bestimmt nicht. Parallel zu dem, wo ich hier zu Ihnen spreche, da unterrichten in unseren Sonntagsschulklassen Frauen unsere Kinder. Und dieser Dienst kostet höchstwahrscheinlich wesentlich mehr Kraft, Geduld und Mut als das, was ich hier gerade so vom Stapel lasse. Gerade just in diesem Augenblick werde ich von zwei Frauen übersetzt. Die eine ins Englische, die andere ins Spanische. Ich weiß nicht, was die übersetzen, aber aber zwei Frauen, die sich somit als Übersetzer in den Dienst der Gemeinde stellen. Was wäre unsere musikalische Umrahmung ohne die Frauen? Die Frauen an der Seite unserer Missionare, die sind unverzichtbar und dienen ein jeder mit seinen Gaben. Frauen sind ausgesandt, um in Bolivien, ne, Kinder zu unterrichten und zu betreuen. Wir haben eine Frauengruppe, die in vielfältiger Art und Weise aktiv ist. Und auch in unserem evangelistischen Arbeitszweig, da sind Frauen hingebungsvoll aktiv tätig. Unsere Jungscharbeit ohne unsere jungen Frauen, einfach undenkbar. Und wenn ich mir unsere Gebetsstunden ohne die Gebete unserer Frauen vorstelle, auweia, da ginge aber eine geballte Kraft an hingebungsvollen und vollmächtigen Gebeten verloren. Nein, würden wir unseren Frauen untersagen zu beten, Dann wäre das so, als würden wir freiwillig unsere Panzer verschrotten und auf Esel reitend in den Heiligen Krieg ziehen. Wie ärmlich wären unsere Gebetsstunden ohne die Frauen. Die Frauen sind es, die den Verkündigern, Lehrern und Ältesten den Rücken stärken und sicher auch mal in aller Demut und unter vier Augen auf Fehler aufmerksam machen. Nochmals, was wäre unsere Gemeinde ohne euch Frauen? Vielleicht ein Club der hilflosen Nörgler, mehr aber auch nicht. Also, es geht keineswegs darum, den Frauen den Mund zu verbieten oder zu signalisieren, ihr seid nichts wert oder minderwertig. Nein, es geht lediglich darum, dass keine Frau über den Mann herrschen soll, was jedoch mit einem pastoralen Amt der Fall wäre. Und da stellt sich gar nicht die Frage, ob uns das jetzt passt oder nicht, ob wir das als altmodisch betrachten. Nein, es ist das Wort Gottes, das dies lehrt und gebietet. Und mal ganz provokant gesagt, um mir auch die letzten Sympathien zu verscherzen, habe ich das Gefühl, dass Frauen, die nach solch pastoralen Ämtern streben, ihren ureigensten Aufgaben nicht nachkommen wollen. Wie ein Torwart, der ständig nach vorne rennt, oder wie ein Mann, der mehr in der Kneipe hockt als daheim bei seiner Familie. Und dahingehend stört es Gott vielleicht weniger, dass eine Frau predigt und einer Gemeinde vorsteht, als vielmehr, dass diese Frau ihrer eigentlichen Bestimmung nicht gerecht wird. Und wenn mich Gott beispielsweise als Missionar in Bolivien haben will und ich bleibe in der Schweiz, ja, dann wird Gott keinen Gefallen an meinen Dienst haben, selbst wenn ich diesen noch so gut verrichte. Verstehen wir? Es geht nicht darum, dass Frauen schlechtere Führungskräfte oder schlechtere Prediger wären. Nein, es geht darum, dass Gott die Frauen woanders haben will und denen eine andere, segensreiche Aufgabe zugedacht hat. Wir denken an den wunderschönen Schmetterling und ich erinnere an die einzigartige Stellung der Frau als Mutter. Die Tendenz in vielen Gemeinden aber ist leider die, dass man sich mehr und mehr den Normen und Werten der Welt anpasst, anstatt dem ewig gültigen Wort Gottes treu ergeben zu bleiben. Nochmals, ist der Dienst einer Frau minderwertig? Nein, mitnichten. Ich jedenfalls habe allerhöchsten Respekt vor unseren Frauen, die sich beispielsweise so in der Sonntagsschule oder auch in der Jungscher Arbeit einbringen, um den Kindern das Wort Gottes lieb zu machen. Aber eine gottesfürchtige und demütige Frau zeichnet es aus, nicht danach zu streben, über den Mann zu herrschen, sondern sich der männlichen Leitung der Gemeinde unterzuordnen und dahingehend der Gemeinde und Gott treu und in aller Bescheidenheit zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle wäre ein Amen sehr passend, auch von der Zeit her, aber ich möchte zum Abschluss doch auch uns Männern noch etwas mit auf den Weg geben. Das ist der Teil des Manuskripts, den meine Frau geschrieben hat. Einfach zu sagen, die Frau soll schweigen. Ja, das ist einfach. Aber werden denn wir Männer unserer Verantwortung und unseren Aufgaben gerecht? Wenn es in den Gemeinden genügend Männer gäbe, die dem Forderungskatalog der Pastoralbriefe entsprechen und die auch bereit wären, Verantwortung zu übernehmen, ja, dann wäre gar kein Bedarf, dass Frauen womöglich Lücken schließen müssten, die Männer hinterlassen. Ja, wir Männer, wir haben eine immense Verantwortung, sowohl zu Hause in der Familie als auch in der Gemeinde. Und wenn die Männer schon darauf bestehen, dass ihre Frauen sich in Zurückhaltung üben, ja, dann sollten diese Mannskerle aber auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Und ihren Frauen und Kindern beispielsweise jetzt auch geistliche Fragen beantworten und auch geistlich unterweisen. Ganz so, wie es in der zu Beginn gelesenen Stelle aus 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 35 ja auch lautet, ne? 1. Korinther 14, Vers 35, wenn die Frauen aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Wie gesagt, will ich jetzt diese Stelle aus dem 1. Korintherbrief nicht aus dem Zusammenhang reißen und auch nicht auslegen. Aber wie immer das auch zu verstehen ist, so sind wir Männer gefordert, unseren Frauen und Kindern auch geistliche Kost zu vermitteln. Aber dazu bedarf es auch, dass wir Männer auch dazu in der Lage sind. Und das wiederum heißt, wir müssen im Wort auch zu Hause sein, ja, und das beherzigen, wie es im Kolosserbrief geschrieben steht, in Kapitel 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und das beschränkt sich nicht auf den sonntäglichen Gottesdienst und auch nicht auf die Gemeinde, sondern das gilt auch für zu Hause und für den Alltag. Und wenn wir dann den Kolosserbrief weiterlesen, Kolosser 3, Vers 19, so heißt es dort, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und allein diese Aufforderung verbietet doch jede Unterdrückung und Lieblosigkeit und somit auch jede Art von Willkür und Herrschsucht. Und genau das Gleiche und noch mehr wird ja auch von den Ältesten verlangt und vorausgesetzt. Ne? Wir hatten es ja bereits gelesen, dass ein Mann nicht jähzornig sein soll, nüchtern und besonnen, nicht gewalttätig, sondern gütig und einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Und da frage ich Sie, wo ist denn da eine Rechtfertigung gegeben, seine Frau anzuschreien, seine Kinder zu schlagen? Wo eine Rechtfertigung für Unterdrückung und herrschsüchtigen Verhalten? Nein, der Mann, er soll als das Haupt seiner Familie gut vorstehen und dahingehend auch über seine Familie herrschen, ne? Aber herrschen in Liebe. So wie es ja auch im Epheserbrief geschrieben steht. Denn dieses Herrschen hat nichts mit Unterdrückung und Willkür zu tun, sondern mit Liebe. Mit liebevoller Führung, mit Verantwortung, mit Treue, Schutz, Geborgenheit und Weisheit. Und ich weiß nur zu gut, dass wir Männer häufig genug zwar eine große Klappe haben, aber selten genug wirklich dem gerecht werden, was Gott von uns, dem starken Geschlecht, fordert. Und von daher hoffe ich, dass Sie mich heute nicht falsch verstanden haben, wenn es auch hauptsächlich um die Frauen und deren Unterordnung ging. Nein, wir Männer, wir sind nicht besser und wir sind auch nicht wichtiger, wir sind einfach nur anders. Und auch wir müssen uns unterordnen, nämlich dem Wort Gottes und dem Christus, der unser Haupt ist. Halten wir es zum Abschluss fest, dass sowohl die Männer als auch die Frauen dann ein Segen und ein Zeugnis sind, wenn diese ihren Aufgaben und ihrer Verantwortung gerecht werden, und zwar sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde. Und mag unser treuer Gott und Herr es dahingehend schenken, dass wir alle zusammen, ne, ob Mann oder Frau, ob Mädchen oder Junge, nicht nur Hörer, sondern auch Täter seines Wortes sind und damit Gottes Namen verherrlichen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt auch als Gemeinde einfach von Herzen Dank sagen, dass wir in dir wertvoll geachtet sind, dass wir Glieder an deinem Leibe sein dürfen und dass du einen jeden von uns Gaben geschenkt und Aufgaben anvertraut hast. Schenke es, Herr Jesus, dass ein jeder von uns dir die Ehre in allem gibt und dass wir uns ganz und gar deinem Wort und deinem Willen unterstellen. Herr Jesus Christus, schenke einem jeden von uns Weisheit, Mut und Freude, so dass wir deinen Namen nicht verlästern, sondern sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb ein Zeugnis für dich sein dürfen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.